1 zu 1 der Talk. Ein Podcast von Bayern 2.
Hallo, herzlich willkommen im Talk und meine erste Frage: Wie ist es, wenn ein Traum in Erfüllung geht, der Traum vom ersten eigenen Roman?
Unglaublich überwältigend, ehrlich gesagt. Und ich habe es total unterschätzt.
Unterschätzt inwiefern?
Ich habe unterschätzt, wie aufregend das wirklich ist. Einerseits habe ich es auch genauso mir vorgestellt, aber man kann es auch nicht nachvollziehen, wenn man es dann nicht selbst erlebt hat. Also es ist wirklich ein tolles Gefühl, ich bin wirklich froh. Ja, aber es braucht wirklich eine Zeit, bis es ankommt.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Joanna Osman, am Boden des Himmels.
Ja, so heißt er, der Debütroman. Herzlich willkommen bei uns, Joanna Osman. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Träume spielen in diesem Debütroman auch eine Rolle. Worin liegt denn für Sie die Kraft des Träumens?
Ich glaube, dass die Träume wirklich eine Art von Kreativitätsoutlet sind. Mhm. Also ich glaube, dass wir natürlich total viel in Träumen verarbeiten, aber auch, dass unsere Kreativität im Schlaf oder im Traum nochmal eine ganz andere Richtung nimmt.
Also Ihnen ist es so wichtig, dass das sogar als Vorwort oder quasi als kleines Zitat vom ersten Kapitel steht, da zitieren Sie Edgar Allan Poe: Alles, was wir sehen oder zu sein scheinen, ist nur ein Traum in einem Traum.
Ja, das ist ein Gedicht. Und für mich war dieses Motiv des Traumes total zentral in meinem Roman. Also ich glaube, das war auch so das erste Motiv, das ich beim Schreiben wirklich ausgearbeitet habe. Und mich hat interessiert dabei, wie Träume und Wirklichkeit ineinander greifen, wie das auch miteinander sich verbinden kann, wie auch manchmal der Traum in die Wirklichkeit hineinrutscht und umgekehrt. Das war so ein Motiv, das mich einfach grundsätzlich interessiert hat.
Dieser Roman, Am Boden des Himmels, spielt in Israel, spielt im Westjordanland. Was haben Sie für einen persönlichen Bezug zum Nahen Osten?
Ich würde fast sagen, es ist meine zweite Heimat. Also ich habe einen Fuß im Nahen Osten, so oder so. Also mein Vater war Palästinenser, meine Mutter ist Deutsche und ich bin hier in München geboren. Also natürlich bin ich Münchnerin und trotzdem ist es so, wenn ich im Nahen Osten bin, ist es für mich wirklich so ein Stück Heimat. Das ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich bin unglaublich gerne dort. Ich finde auch die Landschaft, die Menschen, das Essen sowieso ganz, ganz toll. Anders ist, glaube ich, einfach so ein Teil von mir, ja.
Das Buch ist noch relativ druckfrisch, erst seit ein paar Wochen raus. Was gab es denn für besonders schöne Reaktionen?
Ich habe neulich eine Lesung gehabt und da kam eine Frau auf mich zu, die gesagt hat, dieses Buch hat sie ganz, ganz stark berührt und sie hat es ganz intensiv durchgearbeitet. Sie hat mir das Buch gezeigt, das war wirklich eselsohrig und sogar angestrichen und unterstrichen. Und sie hat gesagt, das hat ihr so viel Kraft gegeben, durch eine schwierige Zeit durchzukommen. Das war für mich wirklich, ich musste wirklich nach Luft schnappen, als ich das gehört habe und ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber es war total berührend für mich. Ich hatte mit so einer Reaktion jetzt natürlich nicht gerechnet.
Eigentlich mit das Schönste, was man sich vorstellen kann, dass man wirklich was auslöst in jemandem.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, dass es sowieso, Bücher haben diese Kraft. Oder also für mich persönlich hatte Literatur immer schon diese Kraft. Also Lesen ist für mich auch eine Art von Medizin. Das haben viele, viele Bücher, ja.
Jetzt kommt in Ihrem Buch dazu, dass es eigentlich im Prinzip auch ein bisschen um den Traum vom Frieden im Nahen Osten geht oder in Westasien, wie man heute auch sagt. Also sprich, es hat ja auch mehr als jetzt nur quasi eine Geschichte, eine schön erzählte Geschichte. Es hat außen, steckt ja auch ein Anliegen drin in diesem Buch.
Ja, Anliegen würde ich fast zu weit gegriffen sehen. Also es steckt ganz viel von mir drin, von meiner Arbeit drin, von meinen Erfahrungen. Und mir geht es gar nicht so sehr darum, diesen Konflikt darzustellen im Buch. Es geht mir mehr darum, die Menschen in diesem Konflikt darzustellen.
Weil Sie schon erwähnen, Sie sind engagiert bei einer Friedensinitiative Peace Factory. Was ist das für eine Gruppe oder für einen Verein? Verein ist es ja nicht wirklich, es ist eine lose Vereinigung mehr oder weniger.
Ja, es ist kein Verein oder es ist auch keine NGO, das ist mehr eine Art Bewegung, man sagt Grassroot Movement, eine Graswurzelbewegung. Wir haben uns gegründet 2012 über Facebook eigentlich. Und der Gründer der Peace Factory war Ronny Etri, das ist ein israelischer Grafikdesigner, lebt in Tel Aviv und hat 2012 ganz spontan ein Poster von sich auf Facebook gestellt mit der Unterschrift Iranians, we will never bomb your country. We love you. Also Iraner, wir wollen euer Land nicht bombardieren. Wir lieben euch. Und dazu gab es einen offenen Brief an das iranische Volk. Und das kam von Ronny, der in Israel lebt und der einfach gesagt hat, meine Regierung möchte gerne, dass ich euch hasse und sagt mir, ich soll Angst vor euch haben. Aber ich kenne euch gar nicht. Und wie kann ich jemanden hassen, den ich noch nie in meinem Leben getroffen habe? Und das war ein Bild, das 2012 viral ging. Das bedeutet, es ist einfach durch die Decke gegangen. Also es haben unglaublich viele Leute gesehen im Internet und haben darauf reagiert. Und viele davon stammten aus dem Iran und haben damit zum ersten Mal Kontakt zu einem Israeli bekommen. Und das war so die Initialzündung, würde ich sagen.
Wie fing das an mit dem Roman? Wann kam die Initialzündung zu diesem Buch?
Die kam, als ich in Israel war. Da war ich auf Vortragsreise und bin eigentlich eine Woche lang nur durchs Land gefahren.
Vortragsreise worüber?
Über Frieden, über die Initiative, die ich mitgegründet habe, The Peace Factory. Und mein israelischer Kollege und ich, wir haben in Universitäten und Institutionen Vorträge gehalten zum Thema Freundschaft zwischen Konfliktparteien. Und das war eigentlich sehr schön. Wir sind da in Tel Aviv gewesen und haben einen Vortrag gehalten, wie wichtig es ist, Freundschaften zwischen Menschen zu stiften, die auf unterschiedlichen Seiten eines Konfliktes stehen. Und die Leute haben gesagt, das ist toll, was ihr macht. Nicht schlecht. Aber lass uns mal Tacheles reden. Wir können ohnehin nur Frieden haben mit den Palästinensern, wenn die verstehen, was unser Trauma ist. Wenn die uns wirklich endlich mal verstehen können, wo unser Schmerz liegt. Und dann bin ich nach Bethlehem gefahren, ins Westjordanland, und habe den gleichen Vortrag gehalten, aber diesmal nicht vor einem jüdischen Publikum, sondern vor einem rein arabischen Publikum. Und dann haben die gesagt, das ist wirklich toll, also tolle Idee und schön und so. Aber ganz ehrlich, die da drüben, die Israelis, die verstehen ja gar nicht, worum es uns geht. Die verstehen gar nicht unseren Schmerz. Die verstehen unsere Probleme überhaupt nicht. Was können wir denn machen, dass sie das verstehen? Und ich kann mich noch genau erinnern, als ich zurückgefahren bin von Bethlehem nach Tel Aviv über die Autobahn. Und da fährt man so ein bisschen an dieser großen Grenzmauer vorbei. An dieser unglaublich grauen, düsternen, hohen Betonmauer, die so diese Völker voneinander trennt. Und dann gucke ich aus dem Fenster und dachte so, ja, was braucht das denn, damit die beiden einander besser verstehen können oder das Trauma der jeweils anderen Seite nachvollziehen können? Eigentlich ein Wunder. Und das war wirklich so die Idee zu Am Boden des Himmels, dieses Wunder.
Also ein Wunder, ein Engel, wie Sie ihn auch dann im Roman genannt haben. Fangen wir mal an. Es geht los mit einer jungen Protagonistin, 27 ist die, Leila, arbeitet als junge Radioreporterin bei dem einzigen arabischen Sender, den es in der Region Haifa gibt. Was gibt es zu der zu sagen? Mit der fängt ja alles eigentlich an.
Ja, genau. Also Leila ist eigentlich die Protagonistin. Sie ist, wie gesagt, 27, ist Palästinenserin, lebt aber als sogenannte arabische Israelin in Israel. Also sie hat einen israelischen Pass, gehört also zu den 20% Palästinensern, die in Israel selber leben. Sie wird losgeschickt von ihrem Boss, nach einem Wunder zu suchen. Da gibt es so eine Art urbane Legende, also irgendwo muss ein Engel gesichtet worden sein, kann sich das wirklich erklären. Das ist irgendein Typ, der halt Wunder wirkt. Also geht sie los und sucht nach diesem Wunder.
Fährt nach Tiberias am See Genezareth. Da trifft sie dann einen kleinen Jungen, Omar, einen palästinensischen Waisen.
Ja, ein Straßenjunge.
Straßenjunge, 10 Jahre ist er alt und schon ganz schön frühreif. Ja. Raucht, hält sich mit Jobs über Wasser, ist mit allen Wassern gewaschen. Wie kommen die beiden ins Spiel miteinander?
Ja, also Leila findet tatsächlich ein relativ ungewöhnliches Ereignis. Nämlich gab es eine Messerstecherei am Ufer des Sees Genezareth. Und Omar erzählt ihr dann diese Geschichte. Also es ging darum, dass ein junger Palästinenser versucht hat, einen israelischen Soldaten anzugreifen mit einem Messer. Aber er hat den Angriff nicht ausgeführt. Stattdessen saßen sie am Ende auf der Straße und haben sich umarmt. Der Palästinenser und der israelische Soldat.
Was alleine einem Wunder gleichkommt.
Das kommt quasi einem Wunder gleich, würde ich auch sagen. Mhm, ja. Genau, und Omar erzählt Leila das in seiner einmaligen Art. Und Leila kratzt sich natürlich erstmal am Kopf und denkt sich, was?
Ja, und dann kommt auch noch Malik ins Spiel. Ein 19-jähriger Palästinenser mit eben einer ganz besonderen Gabe. Das ist eigentlich so das, was ihnen ja so auch ein bisschen vorschwebt. Dass da einer Wunder bewirken kann.
Ja, Malik ist dieser Engel. Malik heißt auf Arabisch Engel. Also er hat irgendwie eine besondere Gabe, nämlich dass die Menschen so ein bisschen zu sich selber kommen und dann es irgendwie gelingt, dass die Menschen einander durch die Augen des anderen sehen. Also einen Schritt aus sich selber heraustreten. Er ist wie so eine Art Empathiekatalysator, würde ich sagen.
Damit wir uns vielleicht mal den Klang dieses Buches vorstellen können, hören wir doch vielleicht mal einen kurzen Ausschnitt. Sie haben ohnehin so eine, finde ich, sehr drehbuchartige Weise, Dinge zu beschreiben. Man kann sich sofort eigentlich als Film vorstellen.
Ja, das ist gut zu wissen.
Wir fangen, glaube ich, gleich mal beim Beginn des Buches
an. Ja, ich fange mal so an, die erste Seite vorzulesen. Das letzte große Ereignis in der Stadt Kafrjala geschah Anfang der 80er Jahre, als Ibrahim Marwadi seinen Bruder mit einem Olivenbaum tötete. Sie hatten sich um ein Stück Land gestritten, das sie gemeinsam bewirtschaften sollten. Und eines Sonntags im Mai raste der eine Bruder wütend brand mit seinem Toyota gegen den morschen Stamm des Baumes, der umfiel und den anderen Bruder dabei so unglücklich am Kopf traf, dass er zu Boden ging und starb. Die Stadtväter werteten den Vorfall als Unfall, doch die Einwohner meiden seither den Olivenhain und nehmen lieber den Umweg über die Hügel. Normalerweise ist es hier ruhig. So ruhig, dass man hören kann, wie die reifen Aprikosen auf die Straße fallen, wo ihr Duft die Wespen anlockt. Tatsächlich ist Kafrjala eines der verschlafensten Örtchen des ganzen Landes, natürlich abgesehen von den regelmäßigen Scharmützeln, Demonstrationen und Ausschreitungen während des ein oder anderen Krieges, die aber, ob ihrer Häufigkeit, keiner mehr zählt. Im Sommer kann es hier so heiß werden, dass der Lack auf den Autos Blasen wirft und der Himmel nimmt manchmal eine seltsame, schwefelgelbe Farbe an. Die Einwohner sind überzeugt, dass Kafrjala der heißeste Ort an der Grenze zwischen Israel und den Palästinensergebieten ist und achten deswegen darauf, um die Mittagszeit kein Metall anzufassen, da es einem die Haut an den Fingern versengen kann.
Ein Ausschnitt aus Johanna Osman und ihrem Debütroman Am Boden des Himmels. Weil Sie es jetzt gerade in der Hand gehalten haben, wie fühlt sich das jetzt an, das erste eigene Buch in den Händen zu halten mit so einer Selbstverständlichkeit?
Ja, also langsam gewöhne ich mich dran. Am Anfang war es wirklich krass. Also jetzt habe ich schon sehr oft vorgelesen und
es
wird besser, ja.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Johanna Osman, glaubt im Nahostkonflikt an Wunder.
Ja, und geboren wurde sie 1982 in Bayern. Wo genau?
In München.
Und womit haben denn die ersten Erinnerungen an dieses Leben zu tun?
Oh mein Gott. Die ersten Erinnerungen, zu Hause eigentlich. Viel draußen sein.
Irgendwann haben Sie gemerkt, da fehlt jemand. Was war mit Ihrem Vater?
Mein Vater ist schon sehr früh gestorben, da war ich 15 Monate alt, exakt. Ja, das ist wirklich so eine Art Leerstelle, würde ich sagen, ja, genau.
Was hat es dann für die Familie und was hat es für Sie bedeutet, dass da einfach kein Vater da war?
Ja, also es hat natürlich, also glaube ich vor allen Dingen für meine Mutter alles verändert, das kam sehr plötzlich. Und für mich war das einfach, ich habe keine Erinnerung an meinen Vater, keine bewussten, aber die Lücke, das Spüren der Lücke, auch das Spüren als Kind, dass man sozusagen anders ist als die anderen Kinder. Die haben alle Papas gehabt und das war bei mir eben nicht der Fall. Gleichzeitig hat es mir aber eben auch sozusagen nochmal eine Familie beschert. Also ich war, weil meine Mutter wieder Vollzeit arbeiten musste, hatte ich das große Glück, eine total tolle Tagesmutter zu haben, mit einem tollen Tagesvater und einem Tagesbruder sozusagen. Also eine Familie, in der ich auch mit groß geworden bin. Das war ziemlich cool.
Und das ganze Wissen über Ihren Vater gibt es ja eigentlich nur aus Erzählungen. Ist vielleicht auch deswegen das Erzählen so wichtig, wenn es Menschen nicht mehr gibt, dass weitererzählt wird, dass Erinnerungen wachgehalten werden.
Guter Gedanke, das könnte sogar sein, das stimmt. Vielleicht deswegen, ja. Also natürlich, ich habe unglaublich viele Geschichten über meinen Papa gehört, von Verwandten, von meiner Mutter, Tanten, Onkel, Cousinen und so weiter, die mir alles erzählt haben, wo sie sich noch erinnern können. Das war für mich auch sehr, sehr wichtig.
Was haben Sie rausgefunden über das Leben Ihres Vaters? Stammte aus dem Libanon, Palästinenser?
Ja, also er ist in Beirut geboren, aber meine Großeltern sind 48 aus damals Palästina, heute Israel, geflohen. Und als Palästinenser im Libanon zu leben, ist sehr schwierig gewesen. Und das Trauma, das meine Familie da erlebt hat, das kann ich kaum in Worte fassen, tatsächlich. Also mein Vater war einer von insgesamt 7 Brüdern, wirklich bis zum Erwachsenenalter überlebt haben nur 4. Einer meiner Onkel ist erschossen worden im libanesischen Bürgerkrieg. Und ich glaube, auch für meine Großmutter väterlicherseits war das ein hochgradig traumatisches Leben. Und das hat mein Vater sicherlich sehr geprägt. Er ist als Palästinenser, wusste er hat keine Staatsbürgerschaft, er hat kein Land, er hat keine Heimat. Er hat im Grunde nichts als seinen Kopf und diesen hat er dann benutzt. Er hat, muss sehr intelligent gewesen sein und ein sehr gewiefter Junge, der seine ganze Freizeit damit verbracht hat, Radios auseinanderzubauen und wieder zusammenzusetzen und mit selbstgebastelten Radiosendungen, die er irgendwie sich zusammengeschnitten hat, seine Familie aufs Korn zu nehmen. Das war sein Hobby. Und er muss doch irgendwie ein ziemlich cleverer Bursche gewesen sein und kam dann tatsächlich, hat im Goethe-Institut in Beirut Deutsch gelernt und kam mit einem Stipendium als Student nach München und durfte dann hier studieren.
Und wie haben sich Ihre Eltern kennengelernt?
An der U-Bahn Münchner Freiheit. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, war das wohl ziemlich Liebe auf den ersten Blick. Jedenfalls hat es nicht lange gedauert und sie waren schon verheiratet.
Wann ging das denn los, dass Sie mehr als nur Persönliches über Ihren Vater wissen wollen? Also auch über die Politik, über die Kultur, auch die Suche nach der eigenen Identität?
Also ich glaube, unbewusst ging das schon sehr früh los. Ich erinnere mich, dass ich als Kind wusste ich einfach, was sagt man so einem Kind so? Dein Papa ist Palästinenser, sagt einem Kind nicht viel, ne? Ich wusste aber irgendwie, okay, mein Papa war sozusagen Araber, er hat Arabisch gesprochen, also unter anderem. Und ich konnte mir darunter nicht viel vorstellen, als ich hier aufgewachsen bin. Aber meine Mutter hat immer Kontakt zu seiner Familie gehalten, damals noch über Brief, später dann über Faxgeräte, Telefon, so wie es halt ging. Da war natürlich eine riesengroße Sprachbarriere da.
Das heißt, Ihre Mutter hat in welcher Sprache dann mit der Verwandtschaft gesprochen?
Oh, Englisch, so gut es eben ging, irgendwie halt. Mit Sicherheit wurden da auch Briefe übersetzt und so weiter. Also es war schon schwierig, glaube ich, da irgendwie den Kontakt zu halten. Ich bin ihr sehr, sehr dankbar, dass sie das getan hat, weil dadurch habe ich die Wurzeln nicht ganz verloren in diese Richtung. Das ist mir selber sehr wichtig.
Wann haben Sie denn Ihre Verwandtschaft aus dem Libanon dann das erste Mal selber kennengelernt?
Also die ersten Lebensjahre ging das gar nicht. Da war im Libanon doch der Bürgerkrieg, der ging 1990 zu Ende. Und relativ bald darauf sind wir zum allerersten Mal in den Libanon gereist. Also meine Verwandtschaft lebt relativ verstreut. Ich habe Verwandte in der Türkei, in den USA und auch im Libanon. Und das war für mich, die zum ersten Mal zu treffen, da war ich vielleicht so 13 Jahre alt, 14. Das war also einerseits ein Schock, ein Kulturschock fast.
Sie waren ja zu zweit eine Kleinfamilie, Mutter und Tochter.
Ja,
genau. Und dann kam aber dann eine Großfamilie.
Genau, und dann kriegt man eine Großfamilie geschenkt mit massiv vielen Cousins und Cousinen. Das war aber irgendwie, also ich hatte, glaube ich, auch ziemlich Angst am Anfang. Was ist, wenn die mich nicht mögen? Aber das war unbegründet. Also ich bin sofort wirklich reingesprungen und habe mich sehr zu Hause gefühlt von Anfang an.
Wie haben die da gelebt? Was haben sie da vorgefunden bei dieser Großfamilie, speziell jetzt im Libanon, als sie da waren?
Naja, also der Libanon, der war kaputt. Das ist ein Land nach dem Bürgerkrieg gewesen. Das kann man sich vorstellen, wie heute große Teile von Damaskus aussehen. Viele Ruinen, viel Armut.
Auch ein Kulturschock für ein Mädchen aus München?
Ja, wobei ich fand es eigentlich eher interessant, würde ich sagen. Also ja, der Kulturschock war gar nicht so sehr, weil ich total darauf fixiert war, mit meinen Cousinen, die so in meinem Alter waren, also einen Common Ground zu finden, eine Gemeinsamkeiten auszuloten. Wir waren halt Teenager und haben uns dann über Musik unterhalten, welche Bands wir mögen.
Gab es da einen gemeinsamen Nenner damals?
Oh, ich glaube, da gab es viele gemeinsame Nenner.
Was war das dann, Robbie Williams oder was? Oder Backstreet Boys? Oder?
Das waren Madonna und Michael Jackson. Mhm. Und es ging eigentlich ganz viel über gemeinsam Fotos angucken von der Familie und am Strand baden zu gehen und ein bisschen abends durch die Straßen zu wandern und zu gucken, Eis zu essen. Das, was man halt so macht.
Mhm. Aber es hat vermutlich ja auch was ausgelöst. Sowas kann ja nicht ohne Folgen bleiben für jemanden, wenn man so eine überbordende Verwandtschaft dann auf einmal kennenlernt, irgendwo auch ein bisschen die eigenen Wurzeln so kennenlernt. Was hat es unterm Strich gesehen bei Ihnen ausgelöst?
Das war ein wirklich langer Prozess und das ist ganz viel unbewusst gelaufen, glaube ich. Also ich bin in eine Schule gegangen, da war ich eine der wenigen Kinder, die nicht zu 100% Deutsch waren. Und das hat auch irgendwie so einen Identitätskonflikt ausgelöst, der dann ziemlich zum Tragen kam. Ich habe angefangen, mich mit der arabischen Sprache auseinanderzusetzen, habe ein bisschen versucht, Arabisch zu lernen, was sehr schwierig ist. Ich habe auch relativ früh dann angefangen, mich mit der Politik auseinanderzusetzen, also speziell mit dem Nahostkonflikt, mit dem Israel-Palästina-Konflikt.
Und das Schreiben, wann hat das denn angefangen bei Ihnen? War das schon als Kind so ein Thema, dass Sie eigentlich gerne schreiben wollen?
Eigentlich von Anfang an. Seit ich schreiben kann, habe ich auch geschrieben. Ich habe die ersten kleinen Geschichten habe ich in der Grundschule schon geschrieben. Ich habe unglaublich gerne Aufsätze geschrieben, auch wenn das alle anderen Kinder gehasst haben. Und ich glaube, also ich wollte eigentlich im Grunde genommen immer schon Schriftstellerin werden. Aber wenn man jemandem sagt, ich möchte gerne Schriftsteller werden, dann erntet man meistens Unverständnis oder oh, puh, brotlose Kunst, mach das lieber nicht.
Oder wenn man es als Grundschülerin sagt, denkt man auch, ja okay, lass dir noch ein bisschen Zeit.
Ja, so ungefähr, genau. Ja.
Gab es denn ein Buch, das Ihr Leben verändert oder begleitet hat? Irgendeins, das Sie vielleicht auch immer wieder gelesen haben über die Jahre?
Nur eins? Hunderte.
Hunderte.
Ja, welches Buch? Ich nehme es immer mit, eigentlich fast überall, wo ich bin. Und ich lese es so oft, dass ich es auswendig kann. Es ist von J.D. Salinger, Franny and Zoe. Mhm. Das ist für mich eins der schönsten Bücher, die ich besitze.
Die meisten kennen nur Den Fänger im Roggen.
Den Fänger im Roggen, ja genau. Aber das ist, Franny und Zoe ist, glaube ich, noch ein Tick besser, finde ich. Es ist ein sehr, sehr dünnes Buch, deswegen kann man es sehr gut in die Hosentasche stecken. Mir gefällt die Stimmung in dem ganzen Buch. Mhm. Also es spielt in New York in den 50er Jahren.
Ja, und dann kam es zur Studienwahl. Warum Amerikanistik?
Ja,
wegen... Vielleicht auch deswegen, Salinger?
Ja, wegen dem, was ich immer schon gelesen habe. Mich hat die zeitgenössische deutsche Literatur einfach nicht so sehr interessiert. Sonst hätte ich vielleicht Germanistik studiert, aber mich hat die amerikanische Literatur immer schon fasziniert, die Art und Weise, wie erzählt wird, die Dynamik in der Sprache. Und mich hat es auch gereizt, noch besser Englisch zu sprechen. Wenn man Amerikanistik studiert, studiert man das Ganze auf Englisch. Die Seminare finden fast alle auf Englisch statt und da wird man gut in Englisch.
Jetzt haben wir gerade schon über das Studium geredet, Amerikanistik. Was ist hängen geblieben? An welcher Stelle hat Sie denn Ihr Studium auch inspiriert fürs Leben?
Ja, ehrlich gesagt, total. Ich bereue das überhaupt nicht, das studiert zu haben. Es hat erstens großen Spaß gemacht. Ich habe sehr nette Leute kennengelernt und ich durfte die ganzen Jahre über lesen. Und zwar richtig gute Bücher. Also mich haben all diese Schriftsteller, die ich im Studium gelesen und analysiert habe, natürlich total inspiriert. Toni Morrison zum Beispiel mit ihrem magischen Realismus, aber auch Alice Walker. Natürlich, ja, mein Lieblingsautor J.D. Salinger. Und mich hat da sehr, sehr viel zum Nachdenken gebracht. Wenn man Literaturwissenschaft studiert, in meinem Fall amerikanische Literatur, dann fängt man an, anders zu lesen. Man konsumiert nicht einfach nur, sondern man liest mit einem relativ analytischen Blick. Und man lernt sozusagen die Strukturen, die diese Schriftsteller benutzen oder warum gerade dieses Motiv oder warum gerade dieser Ausdruck, warum so, warum nicht anders und wie gehen sie mit der Sprache um, wie benutzen sie die Wörter, wie jonglieren sie die Sätze. Ich glaube, ich habe da sehr viel für mein eigenes Schreiben gelernt.
Aber ist es denn eigentlich gut oder schlecht? Ist es dann so, dass man vielleicht, wenn man die Naivität verliert, manchmal auch denkt, das ist aber schon ganz schön konzipiert, dieses Ding hier, dieser Roman?
Nee, ich glaube, ich habe da so einen guten Mittelweg gefunden. Also ich lese unheimlich gerne einfach auch zur Entspannung. Und da mache ich auch wirklich keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Thriller lese oder irgendein hochliterarisches Werk. Ich bin da ziemlich breit aufgestellt und kann immer noch gut beim Lesen entspannen.
Und jetzt gab es ja nebenbei immer schon diesen Wunsch, tatsächlich selber zu schreiben, auch Schriftstellerin zu werden. Mhm. Wann hat sich das denn tatsächlich so manifestiert, dass Sie also wirklich angefangen haben, an einem eigenen Buch rumzuschreiben?
Das war schon während des Studiums. Ich habe immer schon viele Kurzgeschichten geschrieben und irgendwann während des Studiums dachte ich so, ja, füg diese Kurzgeschichten mal zu einem Roman zusammen. Das war am Anfang so ein bisschen ausprobieren und während des Studiums habe ich viel, viel eigene Geschichten geschrieben und daran gearbeitet. Dann bin ich irgendwann fertig geworden mit der Uni und habe dann noch überlegt, soll ich noch promovieren? Und dann dachte ich, nee, die Arbeit, das war mir dann einfach too much. Und stattdessen habe ich dann die Zeit genutzt und meinen ersten eigenen Roman geschrieben. Das ist nicht Am Boden des Himmels, sondern sozusagen mein Gesellenstück, an dem ich das Schreiben geübt habe.
Der aber nie veröffentlicht wurde.
Bis jetzt noch nicht, nein. Ich bin auch in der Zwischenzeit gar nicht so traurig, dass er noch nicht veröffentlicht ist. Das Am Boden des Himmels ist schon das schönere Debüt, glaube ich.
Und das heißt, Sie haben auch Erfahrungen gemacht mit Niederlagen? Haben Sie es schon damals jemand mal geschickt und auch Absagen bekommen?
Ja, ich hab relativ früh meine Agentin gefunden, zum Glück. Und die hat damals meinen ersten Roman erstmal vorlektoriert und dann an verschiedene Verlage geschickt, was man halt dann so macht als Literaturagent. Und da kamen dann erstmal viele Absagen. Wobei die Absagen gar nicht so drastisch waren. Also es gab schon einige, die gesagt haben, es ist eine gute Stimme, es ist eine gute Sprache, gefällt uns schon gut, aber das Thema oder die Ausarbeitung, naja, es ist wie gesagt einfach der erste Roman, das ist so, da probiert man sich aus.
War das denn so bei den frühen Sachen, die Sie geschrieben haben, hat sich das auch schon so in dem Themenbereich da abgespielt, wo Sie auch heute schreiben? Also
ja.
Waren es auch Themen aus dem Nahen Osten?
Ja, also der erste Roman spielt auch im Nahen Osten, nämlich im Libanon. Das spielt vor dem Hintergrund des libanesischen Bürgerkrieges zum Beispiel. Ich will aber jetzt nicht mein Leben lang über Krieg und den Nahen Osten schreiben. Also ich habe da schon noch andere Themenfelder, die mich interessieren.
Aber wir bleiben mal bei dem Thema, denn wir haben zu Beginn der Sendung schon mal über Peace Factory geredet. Also eine Initiative, ausgehend von einem Grafikdesigner in Israel, der einen Post gemacht hat an mehr oder weniger die Menschen im Iran. Wir lieben den Iran und wir werden auch nicht angreifen, wir werden euch nicht bombardieren. Einfach als Privatperson hat er das gesagt und ein irres Echo ausgelöst, was sich viele Menschen dem angeschlossen haben. Wie sind Sie denn auf diesen Post gestoßen?
Totaler Zufall. Also ich habe so einen Google News Alert, der mich immer benachrichtigt, wenn es Nachrichten zum Nahen Osten gibt. Also das hatte ich 2012 und dann habe ich so ein bisschen die Schlagzeilen gelesen. Schlagzeilen im Nahen Osten sind immer gleich. Immer Krieg, Terror, Korruption, Terror und noch ein Krieg. Und eines Tages stieß ich auf die Schlagzeile Israel loves Iran. Israel liebt den Iran. Und ich dachte, wie bitte?
Und das kann nicht die Regierung sein, die es geschrieben hat.
Genau, ich dachte so, da stimmt doch was nicht. Ja, das war eben der Artikel über Ronny Etri und seinen offenen Brief an das iranische Volk. Und er hat gesagt, ich bin Israeli, ich soll euch hassen, sagt meine Regierung, aber das kann ich gar nicht, ich kenne euch nicht. Wie soll ich euch hassen, wenn ich euch nicht kenne? In diesem Artikel gab es einen Link zu der Facebook-Seite Israel Loves Iran, die damals gerade 2 Tage alt war. Aber schon nach 2 Tagen haben auf dieser öffentlichen Seite Menschen aus dem ganzen Nahen Osten miteinander gechattet. Also sie haben untereinander kommentiert, sie sind miteinander ins Gespräch gekommen. Und für ganz viele Leute war das erste Mal, dass sie mit dem Feind gesprochen haben. Also da waren Israelis, die noch nie zuvor mit Iranern oder Arabern gesprochen hatten.
Man muss dazu sagen, dass zum Beispiel die Telefonleitungen von Israel nach Iran lange Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, gesperrt waren. Man konnte aus Israel gar nicht im Iran anrufen.
Zum Beispiel, das ist nicht möglich. Und es ist aber auch so, dass in Israel die Menschen nur relativ wenig Berührungspunkte mit ihren arabischen Nachbarn haben. Also ich kenne viele Israelis, die noch nie zuvor mit einem Palästinenser direkt Kontakt hatten. Und mit Iranern natürlich auch nicht. Und für diese Menschen war das auf dieser spezifischen Facebook-Seite das erste Mal, dass sie wirklich so mit der anderen Seite in Kontakt getreten sind. Und da waren auch unglaublich viele Menschen aus Saudi-Arabien zum Beispiel, aus Ägypten, auch aus Palästina, dem Libanon, Syrien, die gesagt haben, wow, das sind ja echte Israelis. für mich ist das erste Mal, dass ich mit euch spreche. Lass mal hören, wie ihr so drauf seid.
Was haben Sie denn dann gemacht? Denn Sie sind ja da auch in diese Bewegung mit reingerutscht. Sie haben Kontakt aufgenommen mit dem Gründer?
Für mich ist das total untypisch gewesen. Ich habe nie auf Facebook mit irgendjemandem gesprochen, den ich nicht persönlich kannte. Das war 2012. Da hat man Facebook eigentlich nur für seine Freunde und seine Nachbarn benutzt. Und ich habe mir sehr lange all diese Dialoge durchgelesen, die da passiert sind zwischen Menschen aus dem ganzen Nahen Osten, und war sehr, sehr berührt davon und habe dann eben Ronny angeschrieben, weil ich wissen wollte, was seid ihr eigentlich, was macht ihr? Ist das eine Organisation oder wer steht dahinter? Was ist die Absicht dahinter gewesen? Und er hat sofort zurückgeschrieben, hat gesagt, ja, schön von dir zu hören, danke für deine Nachricht, aber ich kann gerade nicht chatten, bei mir steht gerade CNN vor der Tür, ich muss jetzt ein Interview geben, aber meine Frau wäre da, Michal, willst du vielleicht mit ihr chatten? Und ich so, ja, okay. Und dann haben wir uns den ganzen Abend unterhalten über Skype und sind binnen kürzester Zeit Freunde geworden, weil wir sofort auf einer Wellenlänge lagen. Wir haben uns unsere jeweiligen Lebensgeschichten erzählt, sie und ich, und haben festgestellt, wie ähnlich wir uns doch im Denken sind. Und das waren für mich auch die ersten Israelis, mit denen ich wirklich Kontakt hatte, gesprochen hatte. Für mich war das ein total prägendes Erlebnis.
Das heißt, Sie haben sich angefreundet, sich dann vielleicht auch irgendwann getroffen und dann auch beschlossen, da tatsächlich aktiv mitzumischen bei Peace Factory?
Naja, also als wir uns kennengelernt haben, gab es The Peace Factory in der Form noch nicht. Es gab nur eine Facebook-Seite, Israel Loves Iran. Kurze Zeit später hat ein Iraner, der davon genauso berührt war wie ich, als Antwort die Seite Iran Loves Israel gegründet. Und dann war das wie eine Art Dialog zwischen Iranern und Israelis. Ronny hat mich dann kurze Zeit später angerufen und hat mich in seiner einmalig direkten Art gedrängt, sozusagen eine Seite zu gründen, die Palestine Loves Israel heißt, weil er gesagt hat, ja, Joanna, du bist Palästinenserin, gründe doch eine Seite, die heißt Palestine Loves Israel. Dann sage ich, nein, Moment, ich bin Deutsch-Palästinenserin, ich lebe noch nicht mal dort. Wie soll ich denn jetzt sozusagen
Sprachrohr sein
für Palästina? Kann ich gar nicht. Dann hat er gesagt, ja, ist egal, mach schon. Und dann, gut, habe ich gemacht. Und dann hatten wir Palestine Loves Israel. Und dann hatten wir Israel Loves Palestine, gegründet von zwei Israelis. Und schon waren wir irgendwie zu viert.
Ja, und inzwischen gibt es auch USA liebt Iran. Was gibt es noch?
Aber wir hatten, nach einem Jahr waren so viele Seiten, die wirklich wie als eine Art Hommage oder Reminiszenz das gleiche Logo benutzt haben und die gleiche Botschaft transportiert hatten. Wir hatten mal Ukraine loves Russia und Russia loves Ukraine. Wir hatten India loves Pakistan und Pakistan loves India. Wir hatten sogar America loves North Korea. Aber das war so eine Einbahnstraße. Die haben ja kein Internet in Nordkorea.
Also kam nichts zurück.
Kam nichts zurück.
Aber hat ja offensichtlich dazu geführt, dass in großem Ausmaß weltweit Menschen miteinander in Kontakt gekommen sind, obwohl eigentlich die Regierungen miteinander verfeindet sind.
Ja. Auf jeden Fall. Das ist das, was einfach passiert ist, automatisch, ohne dass wir das gesteuert hätten. Irgendwann haben wir beschlossen, wir müssen dem Kind einen Namen geben und nannten das dann The Peace Factory, weil wir gedacht haben, Frieden ist etwas, das man wirklich produzieren muss. Also wie eine Fabrik sozusagen. Und wir hatten mehrere Kampagnen auf Facebook, die sehr, sehr gut angenommen wurden. Zum Beispiel Friend Me for Peace, bei dem wir einfach Menschen dazu aufgefordert haben, einander Freundschaftsanfragen zu schicken, wenn sie aus verschiedenen Seiten eines politischen Konfliktes stammen. Also da haben sich Kurden und Türken befreundet, Israelis und Araber, Muslime und Juden, Amerikaner und Menschen aus dem Irak zum Beispiel oder aus Vietnam, und haben sich auf Facebook geaddet, also sich gegenseitig Freundschaftsanfragen geschickt und sind ins Gespräch gekommen. Und wir haben viele dieser Gespräche mitgestaltet und moderiert und haben auch viele Menschen, von denen wir dachten, die könnten sich gut verstehen, miteinander ins Gespräch gebracht. Und irgendwann ist etwas passiert, das sich nur als, es ist fast wie ein Wunder. Also es ist wie so eine große Familie geworden in dieser Community, The Peace Factory.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Joanna Osman gründete die Peace Factory.
Ja, wir haben ja gerade das Stück Borderlines gehört. Ihre große Leidenschaft ist es ja, Grenzen zu sprengen. Was ist Ihr Antrieb?
Meine Leidenschaft ist es, Grenzen zu sprengen. Das ist ein witziger Satz, ja. Das merke ich mir mal.
Bitte, gratis von mir.
Okay, danke. Ja, ich glaube, mein Antrieb ist, dass ich mich einfach schlichtweg weigere, mich von der Politik deprimieren zu lassen. Also ich finde, das ist gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr leicht, deprimiert zu werden, wenn man die Nachrichten anschaut. Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, das einfach nicht zuzulassen. Also mich nicht runterziehen zu lassen von all diesen schlechten Nachrichten und von diesem ganzen Grauen und der Kälte in der Welt. Und ich dachte so, im Grunde genommen sind mir die Hände gebunden. Ich bin so ein kleines Licht. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten, die ich habe, kann ich ja wenigstens nutzen.
Und jetzt haben Sie ja mit The Peace Factory schon so ein Medium gefunden, wo Sie tatsächlich große Wellen schlagen können, mit kleinen Mitteln eigentlich.
Und ich weiß nicht, ob das so große Wellen sind, die wir schlagen, eigentlich.
Weil jeder ja ein Multiplikator auch ist.
Naja, gut. Wir machen diese Freundschaftsaktionen und Workshops mit Israelis und Palästinensern oder überhaupt mit Menschen aus Konfliktregionen seit 2012. Jetzt im Nahostkonflikt hat sich nichts verändert. Im Gegenteil, es ist noch schlimmer geworden. Aber für die Menschen, die wir dazu inspirieren konnten, auf die andere Seite zuzugehen und vielleicht sogar Freundschaft zu schließen, hat sich die Welt verändert. Also das sind so kleine Minischritte und ich bin ein großer Verfechter von kleinen Schritten. Jeder hat so, ich habe den Anspruch auch, wir wollen immer diesen großen Bogen schlagen und jetzt gleich Weltfrieden und die Welt verändern und hier den Klimawandel sofort stoppen. Und diese großen Ziele sind wichtig und ich finde es auch gut, dass wir die uns immer vor Augen halten, worum es wirklich geht. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, wie wichtig die kleinen Schritte dahin sind. Und da kann jeder von uns etwas tun. Also Frieden, das ist ja nicht etwas, das passiert, wenn der Krieg zu Ende geht. Frieden, das ist ein Geisteszustand. Und diesen Zustand können wir selber kreieren, das haben wir in der Hand. Und ich glaube, dass es gerade darum geht, jetzt in solch schwierigen Zeiten und in Zeiten, wo Kälte und viel Rassismus und Grausamkeit vorherrschen, gerade dann müssen wir doch weich bleiben, offen bleiben und noch weicher sein, noch empathischer werden. Gerade jetzt, aus Trotz.
Wenn es um die kleinen Schritte geht, Sie unterrichten auch Menschen im Storytelling, ermutigen also andere, ihre Geschichten zu erzählen. Was machen Sie da? Wer sind die Leute, die Sie unterrichten?
Oh, ich habe versprochen, dass ich meinen Kurs grüße. Ich habe einen Storytelling-Kurs an der Hochschule Fresenius. Hi Mädels. Ja, Storytelling ist im Grunde genommen die Kunst, Geschichten zu erzählen in verschiedenen Medien. Und das ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Nicht nur, weil ich Schriftstellerin bin, sondern auch, weil ich glaube, dass das Geschichten erzählen uns Menschen im Blut liegt. Das ist das, was uns zu Menschen macht. Und Storytelling ist ein Tool, ein Werkzeug, um Empathie zu generieren. In dem Moment, in dem ich die Geschichte eines Menschen höre oder einen Film sehe, in dem ein Protagonist etwas erlebt oder ein Buch lese, versetze ich mich automatisch in diesen Protagonisten hinein. Und mein Gehirn denkt sich, aha, was würde ich an dessen Stelle tun? Das heißt, wenn sich zwei Menschen, die zum Beispiel miteinander verfeindet sind oder auf verschiedenen Seiten eines Konfliktes stehen, ihre persönliche Geschichte erzählen, dann kann man gar nicht anders, als sich in den anderen hineinzuversetzen. Und dann merkt man auch, dass dahinter Menschen stehen, Individuen stehen, ganz persönliche Geschichten stehen und man hört auf, die andere Seite als einen so monolithischen Block zu sehen, sondern man sieht die Menschen dahinter, man sieht die Individuen.
Haben Sie in diesen Kursen auch schon mal Geflüchtete gehabt?
Ja, ich habe das in Deutschland gemacht mit Geflüchteten und auch mit Deutschen und das finde ich ganz, ganz berührend, wenn die so ihre Geschichten erzählen, ganz persönlich werden und die Empathie, die dann entsteht und die Verbindungen, die zwischen Menschen entstehen, wenn die in so einem Modus sind, wo sie sich gegenseitig aktiv zuhören, das ist unglaublich berührend. Man sieht das richtig in den Gesichtern. Auf einmal bricht was auf und man merkt richtig den Moment, wo man nicht mehr so den Flüchtling sieht oder den Muslim oder den Deutschen oder den Juden oder den Israeli, sondern den Menschen dahinter, das Individuum.
Zum Schluss der Sendung, weil kurz vor Weihnachten ist, dürfen Sie uns noch ein Buch empfehlen, außer natürlich Ihrem eigenen. Eins haben Sie uns ja schon gesagt, Salinger mit Franny und Zoe. Gibt es noch irgendeine Entdeckung, irgendein Buch, das Ihnen im letzten Jahr ins Herz gewachsen ist?
Ja, Also ist mir nicht im letzten Jahr ins Herz gewachsen, aber es ist mir neulich erst wieder beim Aufräumen in die Hände gefallen. Ganz, ganz tolles Buch von Edwidge Danticat, The Dew Breaker. Das ist der englische Titel, den deutschen weiß ich leider nicht. Edwidge Danticat ist eine amerikanisch-haitianische Autorin mit einer ganz bezaubernden Sprache.
Ich sage an dieser Stelle Dankeschön. Das war unser heutiger Gast, Joanna Osman, Schriftstellerin aus München. Ihr Debütroman Am Boden des Himmels ist beim Atlantik Verlag, /Hoffmanns und Campe, richtig, erschienen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung, hat mich gefreut.
Und hat mir großen Spaß gemacht.
Und mir auch.
Neu im BR Podcast Center.
Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin.
Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentin-Experten.
Da sind wir dann halt froh mit dem Valentin, gell, wenn wir dann sehen, dass, sag ich jetzt mal, Bayern auch nicht bloß ja, Schuhplatteln, jodelnd da irgendwelche blöden Witze machen, sondern auch einmal saudumm daherreden können.
Den Podcast gibt es unter bayern2.de/Karl Valentin und überall, wo es Podcasts gibt.